Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Frau Dr. Nadja Moreno, die Leiterin der Abteilung Sicherstellung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Unser Thema: die Zusammenarbeit zwischen KVen und Kommunen, um die Sicherstellung der Versorgung in diesen schwierigen Zeiten zu schaffen. Ein Hallo nach Mainz, Frau Dr. Moreno.
Hallo, Herr Gerloff, und vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Moreno, im Frühherbst bin ich auf Ihre Veranstaltungsreihe KV-Initiativ gestoßen, die Sie schon einige Zeit pflegen. In diesem Jahr heißt sie KV-Initiativ 2.0. In einer Mitteilung der KV wurden Sie damals zitiert, die Sicherstellung werde immer mehr zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Zu Beginn einmal ganz blöd gefragt, rein rechtlich ist die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, der vertragsärztlichen Versorgung natürlich, die liegt vor allen Dingen erstmal bei der KV, oder?
Korrekt, da haben Sie recht. Ja, das SGB V normiert, dass der Sicherstellungsauftrag den KVen obliegt, aber es ist eine sehr komplexe und herausfordernde Aufgabe und gerade das, was jetzt in Zukunft dann auf uns zukommt, wird mit Sicherheit erfordern, dass wir alle gemeinsam arbeiten, gemeinsam an einem Strang ziehen und auch gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Mhm. Und in den Veranstaltungen sitzen dann Vertreter von Kommunen oder Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, 70 waren das bei der letzten Veranstaltung, glaube ich, wenn ich die Mitteilung richtig in Erinnerung habe. Und eben Vertreterinnen der KV und Vertreter an einem Tisch oder an verschiedenen Tischen und überlegen sich dann Konzepte, wie Ärztinnen und Ärzte aus Land gezogen werden können. Ich will jetzt nicht sagen gelockt, das klingt so nach Sirenengesang und dann würden sie ins Unglück gelockt, aber das ist natürlich nicht so. Frau Dr. Moreno, sind denn dann auch Ärztinnen und Ärzte mit am Tisch, junge vielleicht, die vor der Niederlassung stehen und vielleicht aber auch alte Hasen vom Land?
Nee, die waren jetzt bei dem Konzept nicht dabei. Es war tatsächlich eine Veranstaltung, die sich primär an die Kommunen gerichtet hat. Wir haben angefangen im Jahr 2017. Da war es noch ein bisschen ein anderes Konzept. Das war sozusagen die Auftaktveranstaltung. Da haben wir alle Kommunen hierher zu uns in die KV Rheinland-Pfalz eingeladen, hatten Vorträge vorbereitet zu unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel zur Nachwuchsförderung, zu den verschiedenen Programmen, die wir aufgelegt haben, zu den Zahlen in den Regionen. Und im Anschluss kam es dann zur Diskussion. Die Corona-Pause hatten wir genutzt, um dann nochmal ein neues Konzept zu erarbeiten. Da gab es dann eine Informationsveranstaltung rund um kommunale MVZs. Und die letzte Veranstaltungsreihe, wie Sie gerade eben erwähnt haben, KV-Initiativ 2.0, das ging dann wirklich an die Tische. Also da hatten wir verschiedene Thementische, verschiedene, ja, unterschiedliche Bereiche konzipiert, haben die Kommunen hierher eingeladen und standen dann gemeinsam oder saßen gemeinsam in der Runde, um Lösungen zu diskutieren und zu erarbeiten.
Mhm. Dahinter steckt ja, dass in einem Umfeld, in dem es ja wirklich nicht ganz einfach ist, Ärztinnen und Ärzte zur Niederlassung zu bewegen und schon gar nicht auf dem Land, da müssen sich einfach alle Akteure zusammentun, um erfolgreich zu sein. So verstehe ich das jedenfalls. Stimmt so, oder?
Das stimmt so, ja. Also ich habe da immer ein schönes Beispiel parat. Es kommt jemand auf uns zu, der möchte eine Praxis abgeben, ein Arzt, der, sagen wir mal, schon 30 Jahre in der Region tätig war. Und dann ist er bei uns in der Beratung. Wir zeigen dann die verschiedenen Möglichkeiten auf und dann geht es auf Nachfolgesuche. Und wenn wir dann einen Interessenten gefunden haben, dann kommt der spannende Moment, wenn er dann beispielsweise mit seiner Familie raus aufs Land fährt, um sich einen Überblick von der Lage vor Ort zu verschaffen. Und Sie können sich vorstellen, wenn dann beispielsweise die Kinder hinten auf dem Rücksitz, auf der Rückbank sitzen und haben nur einen Balken am Telefon, dann sagen die gleich, nee, Papa, das ist gar nichts für mich, lass uns wieder umdrehen. Und da kommen dann tatsächlich ganz stark auch die Kommunen ins Spiel. Wenn sie aussteigen, die Familie, dann muss geschaut werden, dass auch das Umfeld passt, dass beispielsweise für die Kinder die Gegebenheiten stimmen, dass für den Partner auch was dabei ist. Das geht vom Bauplatz bis hin zur Kindergartensuche. Also von daher ist es, wie Sie gerade merken, eine komplexe Aufgabe. Und das Ziel ist es, sich so attraktiv wie möglich zu machen, dass wir dann auch die Leute zu uns nach Rheinland-Pfalz bringen und bestenfalls auch hier halten.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Also das heißt, die Kommunen brauchen letztlich die KV, um zu erfahren, wie sie denn Ärztinnen und Ärzte für ihren Ort gewinnen können. Aber die KVen brauchen auch die Kommunen, damit eben auch da individuelle Anreize gesetzt werden können, damit sich ein Arzt oder eine Ärztin eben tatsächlich dafür entscheidet, sich gerade hier oder dort niederzulassen. Ja. Würden Sie da noch was ergänzen oder ist das ungefähr so richtig beschrieben?
Ja, das ist tatsächlich richtig beschrieben. Also es sind natürlich unterschiedliche Ebenen, in denen wir zusammenarbeiten und in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich denke mal, das ist so das Bild, das man in dieser Situation immer skizzieren kann.
Mhm. Welche Aktivitäten entwickelt denn die KV Rheinland-Pfalz? Ich meine, viel ländlicher als Sie geht ja eigentlich kaum, ne? Also Eifel, Hunsrück, Westerwald, Nahe. Ja. Das sind ja nur so einige ländliche Gebiete, die bei Ihnen alle liegen. Was tun Sie denn, um eine Niederlassung in diesen Gebieten zu fördern? Das beginnt wahrscheinlich schon mit der finanziellen Förderung. Was werfen Sie da in den Topf als KV Rheinland-Pfalz?
Das beginnt, Herr Gerloff, das beginnt sogar noch viel, viel früher.
Okay.
Also wir fangen jetzt bereits schon an, mit den Kommunen sehr eng zusammenzuarbeiten, indem wir Veranstaltungen für Studenten anbieten. Also da gibt es ganz tolle Konzepte unter unterschiedlichsten Namen, vom Medizinercamp hin zur Veranstaltung vor Ort. Da wird ein Programm von den Kommunen aufbereitet, in dem die Studenten beispielsweise in die Praxen vor Ort geführt werden. Die bekommen dann einen Rundgang durch Krankenhäuser, wenn dort welche ansässig sind. Dann gibt es einen Abstecher zum Beispiel in das Touristeninformationsbüro. Dann wird noch die Region gezeigt, die Bürgermeister sind mit aktiv. Dann gibt es noch was zu essen am Abend. Also das ist wirklich ein bunter Strauß, der da angeboten wird. Und man merkt, es kommt bei den Studierenden an. Wir sind da als KV auch dabei. Wenn man am Anfang fragt, was sie sich vorstellen, sagen sie oft hochspezialisiert. Sie wissen es noch nicht, aber auf gar keinen Fall aufs Land. Am Ende, wenn sie dann das Feedback einholen, bekommen sie ganz oft die Rückmeldung. Das haben wir ja gar nicht gewusst. Hier wird sich um einen gekümmert. Hier wird man betreut. Das ist jetzt tatsächlich eine Idee oder etwas, das ich mit nach Hause nehme. Also wie gesagt, wir fangen schon ganz früh im Studium an, dann geht's weiter bei der Weiterbildung. Wenn dann das Studium zu Ende ist, auch da arbeiten wir ganz eng mit den Kommunen zusammen, beispielsweise zum Thema Weiterbildungsverbünde. Dort werden dann Auftaktveranstaltungen gemacht, die Praxen eingeladen, das Krankenhaus, sodass man Konzepte erarbeiten kann, wie man diese fünfjährige, wenn sie denn fünf Jahre ist, Weiterbildung vor Ort gestalten kann. Ja, und dann, wie gesagt, der nächste Schritt ist dann, wenn die jungen Ärztinnen und Ärzte soweit sind, dass man auch verschiedene Konzepte erarbeitet innerhalb der Region. Und da ist es wichtig, dass man sich ständig im Austausch hält und auch neue Konzepte erarbeitet, wie beispielsweise verschiedene Veranstaltungen zu runden Tischen oder zu anderen möglichen Themenkomplexen, die dann eben in der Region aufkommen.
Also es ist gar nicht so sehr das Geld, glauben Sie, sondern das sind einfach auch die Sachen, die man so drumherum organisiert. Gehen Sie da dann auch an die Universitäten, die eben vor Ort sind? Also Mainz ist natürlich klar, aber Homburg-Saar ist ja auch nicht weit weg vom Hunsrück und von der Pfalz. Und Mannheim-Heidelberg ist ja auch direkt angrenzend. Werden Sie da dann aktiv auch vor Ort an den Universitäten oder geht das überregional?
Nee, wir sind auch tatsächlich ganz stark mit der Uni Mainz im Austausch. Wir sind dort beispielsweise am Kompetenzzentrum mit verschiedenen Seminaren vertreten, arbeiten aber auch, wenn es um verschiedene Praktika geht oder verschiedene Veranstaltungen, eng mit der Uni zusammen. Das funktioniert gut. Das ist auch wichtig. Also man merkt, man muss wirklich die Bindung so früh wie möglich herstellen, muss als KV auf sich aufmerksam machen, um dann auch wirklich da immer gemeinsam am Ball zu bleiben und auch einfach dafür zu sorgen, dass man am Ende dann auch hier bleibt. Das ist ja unser aller Ziel, ja.
Ich meine, die Verdienstmöglichkeiten auf dem Land, die sind ja bekanntermaßen gar nicht schlecht. Da geht es ja tatsächlich oft dann ums Umfeld auch. Und wie sieht es denn eigentlich ganz konkret aus in Rheinland-Pfalz? Was machen Sie tatsächlich finanziell, damit Leute tatsächlich dann sich auf dem Dorf oder in der Kleinstadt niederlassen?
Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die Kommunen Förderprogramme ausrufen, beispielsweise, dass sie sagen, wenn sich bei uns jemand niederlässt in dem und dem Bereich, dann wird eine Fördersumme überwiesen oder gezahlt. Die KV selber hat auch ein Förderprogramm. Mhm. Wir rechnen oder arbeiten, einmal im Jahr und einmal mit einer Korrektur, wenn das Ganze eventuell vielleicht nochmal angepasst werden muss, verschiedene Regionen in Rheinland-Pfalz. Und in diesen Regionen gibt es dann beispielsweise für eine volle Zulassung 39.000 Euro. Aber ich muss Ihnen da recht geben, Herr Gerloff, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben, es kommt tatsächlich auf diese Fördersummen gar nicht mal so an, sondern es kommt darauf an, dass die Möglichkeit besteht, da entweder eine Praxis zu übernehmen oder selbst was zu etablieren und dass dann eben auch die Gesamtumstände passen. Und Sie wissen ja, wir haben ja in unserem Bereich, im ambulanten Bereich, verschiedene, ja, ich sage jetzt einfach mal Themenfelder, an denen noch viel passieren müsste, zum Beispiel Budgetierung, wenn wir schon über die Finanzierung reden. Das ist ein ganz großes Thema oder eben auch die Bedarfsplanung. Das können wir auch mal an der Stelle erwähnen. Soll heißen, es gibt eventuell vielleicht tatsächlich eine Region, die sind auf der Suche nach einem Arzt, hätten gern jemanden, weil sie wissen, dass verschiedene Ärzte in den nächsten Jahren aus Altersgründen aussteigen. Ja, und dann kommt die böse Frau Moreno mit der Bedarfsplanung und sagt, nee, momentan ist der Planungsbereich gesperrt, da kann man niemanden reinlassen. Ne? Dann sagt die Kommune, ja, aber ich weiß doch, dass der in Ruhestand geht, können wir denn da nichts machen? Und dann ist es oftmals ein sehr ernüchterndes Gespräch, aber auch wichtiges Gespräch, um den Kommunen aufzuzeigen, wir können eben nicht immer so, wie wir wollen. Ganz im Gegenteil, wir müssen sehr, sehr viele Purzelbäume machen, um mit dieser Bedarfsplanung bei uns im Land zu arbeiten.
Jobsharing-Assistent gibt es da noch vielleicht für den Übergang.
Ja, genau.
Aber da müssen also die Beteiligten natürlich mitmachen.
Ja, die müssen mitmachen. Ne? Also wir hatten jetzt beispielsweise auch letzte Woche Bürgermeister hier, die waren sehr engagiert, die wollen was auf die Beine ziehen. Das war ein tolles Gespräch. Man hat gemerkt, wir sind auf der absolut gleichen Wellenlänge. Okay. Und dann kam die Frage, ja, können Sie mir denn eventuell vielleicht eine Garantie abgeben für den Investor, wenn wir da was jetzt hinbauen, dass wir dann 2025 auch den und den Sitz frei haben? Dann habe ich gesagt, ich würde es gern machen und ich gehe auch davon aus, dass es so ist. Aber ich habe nun leider mal die Bedarfsplanung und die zeigt mir sehr, sehr viele Grenzen auf, immer und immer wieder. Das macht das Arbeiten wirklich schwer.
Okay. Gibt es denn Leuchttürme bei Ihnen im Land, wo das gut funktioniert? Also wenn ich jetzt so ganz spontan nachdenke, ich denke an die Landarztmacher im Bayerischen Wald, den kennen Sie bestimmt auch, den Dr. Blank, oder das MVZ da im Schwarzwald, Bayersbronn, glaube ich, oder so in Baden-Württemberg. Da gibt es ja teilweise echt so tolle Ärzte, die initiativ werden und dann, ja, wie so Leuchttürme, die jungen Leute dann auch anziehen. Und dann gibt es dann in dieser konkreten Region zum Teil dann auch überhaupt keine Probleme. Oder diese Medizinakademien, die es da gibt und so weiter. Haben Sie da auch so Leuchttürme im Land?
Ja. Also da haben wir viele in Rheinland-Pfalz. Da haben wir viele Ärzte, die sehr engagiert sind, die Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch immer das Ausschlaggebende, wenn uns irgendwo eine Praxis wegbricht, beispielsweise, dass wir jemanden da haben, der sagt, okay, ich setze jetzt den Hut auf, ne, und ich schaue, dass ich da eventuell Ärzte anstelle oder expandiere und erweitere. Und da haben wir in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz junge dynamische Ärzte. Die müssen noch nicht mal jung sein. Viele haben auch tatsächlich schon höheres Alter. Mhm. Aber die stellen die Ärzte an und die wirken auch wie ein Magnet. Das muss man auch sagen. Also die haben keine Probleme, Kandidaten für die Weiterbildung zu finden. Die haben keine Probleme, da jemanden in die Anstellung zu geben. Also das ist wirklich sehr, sehr gut konzipiert. Wir haben bei uns in Rheinland-Pfalz ja auch Ärztenetze, die da sehr aktiv sind. Beispielsweise in Worms, die Woge. Sagt Ihnen bestimmt auch was. Die haben auch eine eigene Praxis etabliert dort und nehmen den ganzen Verwaltungsbürokratieaufwand den Ärzten ab. Das hatten wir auch in Berlin nochmal als Leuchtturmprojekt mit angemeldet, als es darum ging, dass besondere Projekte im Land ausgezeichnet werden. Da haben wir einiges und ich muss sagen, da bin ich auch sehr froh drüber, weil die mir wirklich immer wieder weiterhelfen, wenn irgendwo tatsächlich jemand sich dazu entschließt, dass er die Praxis zumacht.
Ah ja. Manchmal ist es ja so, dass in der Bürokratie, in der Verwaltungsbürokratie oder dass da die Berührungsängste ein bisschen größer sind. Wie ist das denn, wenn man jetzt mal eine Verwaltung der KV sieht? Das ist ja schon ein ordentliches bürokratisches Gebilde. Und dann die Kommune dagegen. Das sind ja oft dann kleinere Einheiten mit wenigen Menschen nur in der Verwaltung. Gibt es da Berührungsängste?
Sagen wir es mal so, es gab Berührungsängste, es gibt sie bestimmt an der einen oder anderen Stelle immer noch, aber es wurde durch die verschiedenen Maßnahmen, die wir als KVRLP in den letzten Jahren getätigt haben, tatsächlich immer weniger. Also es war eine Entwicklung. Mhm. Als wir im Jahr 2017 KV-Initiativ etabliert haben, da war der Abstand der Bühne zum Publikum noch etwas größer, also nur um das Bild mal zu skizzieren. Und da hatten wir einen Landrat im Publikum sitzen. Wir hatten vorne die Förderprogramme vorgestellt, die eben erwähnten Fördersummen, die wir ausloten in bestimmten Regionen in Rheinland-Pfalz. Und dann stand er auf, ohne sich zu melden und gab von sich, ob wir denn wirklich glauben würden, dass jemand für 39.000 Euro in irgendeine ländliche Region in Rheinland-Pfalz geht. Er meinte, er lacht einmal, er lacht zweimal und dann war es das. Und wie die KV denn überhaupt davon ausgehen kann, sowas an die Kommunen weiterzugeben, die wären dafür ja gar nicht zuständig. Also da war die Kluft noch groß. Oh ja. Für uns eine Bestätigung, dass diese Veranstaltung genau das Richtige ist. Und es hat sich dann auch wirklich über die Jahre super entwickelt. Der Kontakt wurde immer enger, diese Kluft wurde immer kleiner und man merkt, dass in den Kommunen wirklich das Thema angekommen ist, dass sie das Thema sehr ernst nehmen, dass sie auch gemeinsam mit uns ja verschiedene Modelle probieren, ausprobieren wollen. Es ist jetzt auch so, dass in einigen ja, Kreisregionen bei uns in Rheinland-Pfalz dafür sogar Gesundheitsmanager eingestellt werden. Okay. Die haben unterschiedliche Namen, Projektmanager, Gesundheitsbeauftragte. Und die stehen dann auch im dauerhaften Kontakt mit uns. Und das erleichtert die Zusammenarbeit noch enorm und intensiviert das Ganze sogar.
Okay, ja, spannend. Wie ist das denn eigentlich in einigen Bundesländern? Gründen ja Kommunen durchaus auch eigene MVZ. Also Büsum ist natürlich so ein typisches Leuchtturmbeispiel direkt von der Küste. In Schleswig-Holstein sind auch noch einige weitere Dörfer aktiv geworden. Wie sieht das Modell für Rheinland-Pfalz aus? Könnte das was für Sie sein?
Das kommunale MVZ?
Ja.
Ja, das gibt es sogar bei uns schon in Rheinland-Pfalz.
Ah, wo?
Ja, wir haben in Rheinland-Pfalz mittlerweile 4 kommunale MVZ. Die erste Gründung war im April 2016. Das war das allererste, ich glaube sogar bundesweit. Wir waren da auch im ständigen Austausch mit dem damaligen Bürgermeister. Der konnte sich vor Anfragen gar nicht retten. Die sind von ganz Deutschland alle zu ihm gepilgert und haben sich das angeschaut. Und dann sind jetzt in der Zwischenzeit 3 weitere entstanden. Und ich muss sagen, das läuft wirklich gut. Wir stehen da gut im Kontakt. Und deswegen war ja auch eine unserer Veranstaltungen von KV-Initiativ eine Information. Plattform für die Kommunen zum Thema kommunales MVZ. Da waren auch über 70 Beteiligte dabei gewesen und die Nachfragen im Anschluss, die waren dann doch schon sehr dezidiert, sodass man merken konnte, da besteht Interesse. Das war eine gute Aktion, dass wir da auch noch mal mehr Informationsmaterial für die Kommunen bereitgestellt haben. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die uns das Sozialgesetzbuch gibt, die bei uns angekommen ist und die auch wahrgenommen wird. Mhm.
Man lernt ja nie aus, wie ich jetzt gerade merke. Wo liegen die, wenn ich so ganz neugierig fragen darf, die kommunalen MVZ bei Ihnen?
Das allererste ist entstanden in Katzenellenbogen.
Ah, okay.
Ja, dann haben wir eins in MVZ Grünstadt, Leininger Land. Dann gibt es ein MVZ in Frankenthal und Landarzt Plus in Montabaur.
Ah ja, interessant. Mhm. Also ganz gut verteilt über das Land.
Gut verteilt, ja, und auch gut verteilt, was die Facharztrichtungen angeht. Also es gibt welche, die sind nur hausärztlich besetzt. Es gibt aber auch welche mit fachärztlicher Zulassung oder mit fachärztlicher Anstellung.
Mhm. Jetzt ist ja was anderes am Horizont aufgetaucht. Das sind diese Primärversorgungszentren. Die sind ja im Gesetzentwurf der Ampel zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz mit drin. Der ist natürlich noch nicht offiziell, dieser Gesetzentwurf. Aber Sie könnten schon, wenn das denn irgendwann Gesetz wird, mal zu Kristallisationspunkten für die Versorgung auf dem Land werden. Mit Filialen dann auch in einzelnen Dörfern, die aber natürlich dann vielleicht nicht jeden Tag besetzt sind. Wie sehen Sie dieses Modell der Primärversorgungszentren?
Ja, also da muss ich sagen, da muss ich wirklich mal die Entwicklung abwarten und das ganze Geschehen begleiten, weil wir haben ja, das ist ja vornehmlich vorgesehen, auch für ländliche Regionen im unterversorgten Bereich.
Ja.
Sowas haben wir ja auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben beispielsweise 2 Planungsbereiche, bei denen haben wir die drohende Unterversorgung festgestellt. Das ist einmal Prüm und jetzt auch Bitburg. Mhm. Und da entstehen ja oder da sind ja auch schon Praxen, die tatsächlich Ärzte in der Anstellung haben und die in Regionen, in denen dann eine Praxis schließt, beispielsweise auch Zweigpraxen eröffnen. Also diese Filialgestaltung beziehungsweise die Möglichkeit, dass man dann auch in andere Regionen einen Satelliten nochmal bespielt, in dem dann der Arzt zum Beispiel nur tageweise kommt, sowas gibt's ja. Also da bin ich mal gespannt, inwieweit da noch was Neues, neue Ideen oder neue Konzepte auf die ländliche Versorgung treffen, die dann von Vorteil sind. Aber Sie merken schon, ich bin noch zurückhaltend in meiner Beurteilung.
Da passiert ja unheimlich viel, ne? Also sowohl beim Gesetzgeber, man denke an die Gesundheitskioske auf dem Land, die ja vielleicht auch ein Modell werden könnten und vielleicht so als kleine Zwischenlösung, bevor man dann zum Arzt geht, und genauso die Telemedizin in den Apotheken, wobei wo kein Arzt mehr ist, ist meistens ja auch keine Apotheke mehr im Dorf.
Ja, ja, ja.
Was halten Sie von diesen alternativen Modellen?
Also was auf gar keinen Fall unter diesen ganzen Modellen leiden darf, ist die Arzt-Patienten-Beziehung, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und die Telemedizin, denke ich, ist schon ein Part, der auch für die Zukunft eine starke Rolle einnehmen wird. Aber es ist A, nicht die Lösung, sondern da bedarf es ganz vieler Ansätze. Und B, muss halt dann auch tatsächlich, wenn man auf die telemedizinischen Instrumente setzt, dann auch am Ende noch die Qualität stimmen. Also ich denke, dass da auf jeden Fall eine Entwicklung da sein wird. Es gibt ja auch sehr, sehr gute Elemente, wie wir jetzt heute wieder gehört haben, soll ja beispielsweise, jetzt geht es ums Thema Telefon, ja, da nochmal schneller, eine schnellere Lösung kommen, was die Krankschreibung angeht. Also das ist die Zukunft, aber wie gesagt, nicht das Allheilmittel, sodass damit alle Probleme gelöst werden. Und man muss immer dabei aufpassen, dass die Arzt-Patienten-Beziehung nicht schadet oder darunter leidet.
Mhm. Jetzt machen wir nochmal ganz zum Schluss, drehen wir uns nochmal um 90 Grad, sagen wir mal. Wäre das denn vorstellbar, abgesehen von der Zusammenarbeit, von der ja alle Seiten profitieren sollen, Kommune und KV, wäre da auch denkbar, dass sich da Kommunen und KV als Rivalen gegenüberstehen? Oder ist das, dass sich da eine Machtverschiebung ergibt, Sicherstellung am Ende eine Sache der Kommune und die KV bleibt außen vor, wenn die nichts ausrichten kann? Und die Kommunen handeln dann auf eigene Faust? Oder ist das eigentlich nicht vorstellbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber da muss ich wirklich ganz klar antworten, es ist sehr wenig vorstellbar. Zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, weil die Zusammenarbeit doch sehr gut funktioniert. Also man merkt, dass man sich an den unterschiedlichsten Stellen ergänzt. Ja. Die Kommunen, die sind vor Ort, die sind nah am Geschehen, die kriegen die Belange der Bürgerinnen und Bürger mit, die wissen, wo es brennt und wo es drückt. Wir als KV sind nah bei unseren Mitgliedern und haben auch die Zahlen und Daten aus unserer Versorgungsforschung, die auch immer wieder den Kommunen ein realistisches Bild widerspiegeln. Wir haben auch das Know-how, was die Bedarfsplanung angeht. Das Zulassungsrecht ist ja auch sehr umfassend und komplex.
Oh ja.
Und da muss man auch wirklich sagen, das ist eine sehr gute Ergänzung. Also das ist eine gute partnerschaftliche Beziehung, die wir aufbauen mit den Kommunen, die sich auch schon an vielen Stellen bewährt hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da irgendwie uns gegenseitig ins Gehege kommen und dass dann Konkurrenzen entstehen. Beispielsweise jetzt auch nochmal das Thema kommunales MVZ. Da ist es ja auch so, dass die KV das Ganze unterstützt und auch begleitet und die Hilfe auch von den Kommunen angenommen wird.
Okay, dann vielleicht letzte Frage. Sie haben jetzt seit 2017, hatten Sie gesagt, diese Reihe KV-Initiativ. Und es hieß ja in der Mitteilung, die Sie damals im Herbst geschickt haben, dass das auch 2024 fortgesetzt werden soll. Winken da neue Rezepte gegen den Landarztmangel am Horizont oder was haben Sie da in Zukunft vor?
Ja, also in der Tat, wir sind schon dabei, das neue Konzept zu entwerfen. Es wird unterschiedliche neue Themenbereiche geben. Einmal, wie Sie sagen, sehr schön formuliert, ein Rezept, wenn eine Praxis schließt. Und zwar so, dass wir alle davon überrascht werden, aber mehr darf ich dazu noch nicht sagen.
Okay.
Und dann wollen wir aber auch so ein bisschen mehr noch in die Spezifizierung gehen, zum Beispiel das Thema Substitution, das treibt uns sehr umher. Wir haben auch aus unserer Versorgungsforschung die Zahlen, die belegen, dass wir uns da besonders drum kümmern müssen im Bereich der Substitution, weil da Nachholbedarf ist, beziehungsweise auch einige Ärzte wahrscheinlich wegbrechen werden, sodass wir für Nachwuchs sorgen müssen. Das würden wir auch gerne im Schulterschluss mit den Kommunen machen. Mhm. Und dann hatten wir uns auch überlegt, dass wir gerne mit den Gesundheitsmanagern, die ich vorhin erwähnt hatte, die ja in den verschiedenen Regionen jetzt etabliert werden, auch nochmal so eine kleine Veranstaltung machen, um einfach den Kontakt auch zu intensivieren und dass die sich auch gegenseitig austauschen. Das ist auch nochmal wichtig, dass die auch gegenseitig im Kontakt sind und wissen, was in den Regionen läuft. Da kann man dann von den Best-Practice-Beispielen lernen, untereinander.
Okay, ja, spannend. Frau Dr. Moreno, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Austausch über die Möglichkeiten und Grenzen bei der Zusammenarbeit von Kommunen und KV. Ich wünsche Ihnen da wirklich viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Gleiche Lebenschancen in der Stadt und auf dem Land, da haben die KVen ja wirklich einen wichtigen Teil dieser strukturpolitischen Problematik in ihrer Verantwortung. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank, auch für Ihr Interesse für dieses Thema.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.